Ja, es ist spannend, was Gott mit einem tut und wie Gott uns individuell führt. Ja, heute möchte ich aber jetzt nochmal in das Buch Nehemia reingehen. Und zwar in das letzte Kapitel, Nehemia, Kapitel 13. Vielleicht denkt ihr, ja, das haben wir, das ist schon abgeschlossen. Nein, wir haben vor einem Dreivierteljahr hatten wir das Kapitel 11 und 12 hatten wir mal behandelt. Und 13 haben wir noch ausgelassen. Also wir hatten es noch nicht abgeschlossen. Ja, heute soll es jetzt um das letzte Kapitel gehen. Ja, übrigens, vom Kapitel 12 zu 13 wird wahrscheinlich auch wieder so 2 Jahre vergangen sein. Also das sind wir jetzt noch zu früh eigentlich. Ja. Ja, die Frage ist, worum ging es eigentlich in den Bibelbüchern Esra und Nehemia? Was war denn da so das Schwerpunktthema? Das Buch Esra kann man zusammenfassen mit der Wiederherstellung des Tempeldienstes nach der babylonischen Gefangenschaft. Und das Buch Nehemia, die Wiederherstellung des jüdischen Lebens in Jerusalem. Und dazu gehörte eben zuerst der Mauerbau. Aber wir wissen ja, dass Nehemia nicht nur die Mauer gebaut hat, sondern anschließend begann er noch seine Dienste als Statthalter, für Recht und Ordnung zu sorgen. Und da fragt man sich, was war vielleicht nachher noch die schwierigere Aufgabe? Die rein materielle, physische Mauerbau oder dann der Bau, dass das Volk Israel wieder vereint im Land Judäa wohnen kann, leben kann und ein Gottesvolk ist. Ja. Den inneren Aufbau. Ja, Esra, Nehemia wird in dem Teil Ketubim oder Haggadah wird das genannt, dieser Teil des Alten Testamentes. Und ist als unter den Geschichtsbüchern zusammengefasst. Also es war wohl in der hebräischen Bibel ein Buch, Esra und Nehemia. Ja, wir kennen die Tora, das sind die 5 Bücher Mose. Dann gibt es die Nebiim, das sind die ganzen prophetischen Bücher. Und die Ketubim, ja eben unter der auch das Buch Nehemia gerechnet wird, sind die Schriften. Auch da gehören die Psalmen und Prediger und Sprüche dazu. Ja. Und diese Geschichtsbücher, wie die Chroniken. Gut, so viel mal zum Allgemeinwissen, dass man es so ein bisschen einordnen kann. Ja. Aber lass uns vielleicht kurz nochmal blicken, wie war denn der geschichtliche Zusammenhang? Also wir wissen ja, 586 vor Christus war die dritte Wegführung oder dann letztendlich auch die Zerstörung des salomonischen Tempels. Dann, bis auf ein kleiner Überrest blieben noch zurück, aber dann wurde eigentlich das Wesen, das Kern des israelischen, des jüdischen Lebens zerstört. Das war 586 vor Christus. Und wir wissen auch warum. Weil das Volk Israel ihren Gott verlassen hat. Dann hat auch Gott sie verlassen, ja. Ja. Und die Feinde konnten Jerusalem vernichten. Etwa ja, 50 Jahre später wurde der Altar auf dem Tempelberg in Jerusalem wieder aufgerichtet unter Esra. Esra Kapitel 3 und Vers 3 wurde zuerst der Altar gebaut, als dann die ersten Juden wieder zurückkamen. Aber bis der Tempel wieder aufgebaut war, vollendet war, dauerte es nochmal 20 Jahre. Also das erst 516 vor Christus, also 70 Jahre nach der Zerstörung, war der Tempel erst vollendet. Und Esra, der Priester Esra, der kam 457 vor Christus, also nochmal einige Jahre später nach Israel. Und er belehrte über das Gesetz. Und Reformen wurden eingeführt. Ja. Und ein paar Jahre später kam dann auch der Nehemia, 445. Also so waren noch 70 Jahre nach dem Aufbau des Tempels die Mauern immer noch zerstört. Und eigentlich noch kein richtiges jüdisches Leben vorhanden. Und deswegen verstehen wir die Not, die Nehemia hatte, als er dann hörte, wie heruntergekommen und wie zerstört immer noch die Stadt Jerusalem war. Wir hatten das Buch Nehemia schon ausführlicher behandelt. Also so hatte Nehemia 12 Jahre dann vor Ort gewirkt. Die Mauer konnte durch ein Wunder Gottes auch wieder so aufgebaut werden, trotz der vielen Anfeindungen, die sie hatten. Und Nehemia ging dann nach seiner Statthaltertätigkeit dann wohl wieder, kehrte er zurück zum Perserkönig Artahasdas. Und ja, wahrscheinlich blieb er so 2-3 Jahre dort und dann kam er jetzt hier in Kapitel 13 wieder zurück. Jetzt ist die Frage, wie sieht das Leben in Israel aus nach dieser Zeit? Nach dieser kurzen Zeit, als Nehemia wieder ankam, war er wieder traurig. Er sah von Neuem einen Niedergang des geistlichen Lebens in Israel. Nur nach so einer kurzen Zeit. Er sah 5 Punkte, wo wieder ein Mangel war. Was sah er zuerst? Erstens fremdes Volk in Jerusalem. Also viele Ausländer, die dort wohnten. Und wenige Israelis. Das zweite sah wieder eine falsche Allianz mit dem Tobia, mit dem Verwandten von ihm, der sogar im Tempel seine Unterkunft hatte. Das setzte ihn auch schwer zu. Das dritte ist, er sah, dass der Zehnte nicht gegeben wurde, damit die Leviten, die Sänger, ihre Dienst im Tempel verrichten konnten. Vorher, in Kapitel 4 sehen wir eine Liste, wer alles die Dienste zu Diensten versehen wurde, wer als Sänger war, wer Tempeldienste tat. Und das war jetzt schon wieder nicht mehr möglich, weil das Volk Israel diese Leute nicht versorgte. Sie mussten ihren Tempeldienst aufgeben und sind teilweise auch weggezogen. Das vierte, was wir sehen, eine lässige Handhabung über das Sabbatgebotes. Sie trieben Handel mit den Leuten. Die Heiden kamen und machten ihre Geschäfte am Sabbat in Jerusalem. Und der letzte Punkt, die Juden begannen wieder ausländische Frauen zu nehmen. Eine Vermischung. Ich lese mal 13 Vers 1 bis 3. Und in dieser Zeit las man aus dem Buch des Mose vor den Ohren des Volkes und fand darin geschrieben, dass die Ammoniter und Moabiter niemals in die Gemeinde Gottes kommen dürften, weil sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser entgegenkamen und gegen sie Bileam dingte, damit er sie verfluche. Aber unser Gott wandte den Fluch in Segen. Als sie nun das Gesetz hörten, schieden sie alles fremde Volk aus Israel aus. Bereits vorher bereits 2 Kapitel vorher wurde eine Liste erstellt mit denjenigen, die rechtmäßig in Jerusalem wohnen durften. Es wurde vorgegangen gegen eine Vermischung von Bewohnern aus den Nachbarvölkern mit den Israeliten. Genau dieses Problem hatte Nehemia 2 oder ein paar Jahre zuvor schon in diesem Volk angesprochen. Auch nachdem die Mauern aufgebaut waren, war hier die Stadt Jerusalem immer noch eine Trümmerstadt. Da mussten auch noch die Häuser aufgebaut werden. So kann man sich gut vorstellen, dass die Grundstücke billig waren. Und dass auch Heiden drumherum da gerne mal ein Grundstück da aufgekauft haben und dort wohnten. Ja, ganz Israel war ja noch recht dünn besiedelt. Es war nicht besonders reizvoll, dort zu leben. Ja. Und so mussten ja gelost werden, wer auch von den Israeliten auch dorthin ziehen sollte. Also so mussten Anordnungen getroffen werden, damit die Juden sich auch wieder dort sesshaft ansiedelten. Es ging hier um eine Bevölkerungsstruktur in Jerusalem, die dringend verändert werden musste. Hier an der Stelle möchte ich nochmal deutlich sagen, hier geht es nicht um eine Rassenlehre, wie es zum Beispiel die Nazis im Dritten Reich verfolgten, wonach ein bestimmtes Volk besser sein würde als die anderen Völker. Das ist ein ferner Gedanke, dass die Juden so Gedanken hatten. Nein, die Begründung, warum das so ist, wird ja hier in diesen Versen erwähnt. Denn diese beiden Völker, die hier erwähnt werden, die Ammoniter und Moabiter, hatten Israel 1000 Jahre zuvor, als sie aus Ägypten zogen mit Mose, da hatten diese Völker Israel nicht mit Brot und Wasser versorgen wollen. Ja, die Moabiter gingen sogar so weit, dass sie das Volk Israel verfluchen wollte. Und wir kennen die Geschichte mit Bileam, wie er die Israeliten verfluchen sollte. Das gelang ihm aber jedoch nicht, weil Gott eingegriffen hat. Aber Bileam gab einen verhängnisvollen Rat seinen Leuten. Und er sagte, wenn wir als Moabiter die Israeliten nicht militärisch besiegen können, dann schickt doch ihnen eure schönen Töchter. Dann vermischt euch mit ihnen. Dann werden sie sehen, dann werden sie schwach. Das war dieser sogenannte Rat von Bileam. Dann, und so sehen wir auch in der Geschichte über von Israel immer wieder, wie auch Götzendienst auch durch die Frauen von fremden Völkern in Israel Einzug gewann. In den Mosebüchern steht auch drin, dass die Edomiter sollten zum Beispiel nicht verabscheut werden, weil sie ein Brudervolk waren, nämlich über Esau waren sie verwandt mit Israel. Es heißt auch, die Ägypter, mit ihnen sollte man freundlich sein. Warum? Weil die Israeliten selber Fremdlinge in Ägypten waren. So äußert sich 4. Mose 15 deutlich, und wenn ein Fremdling bei euch wohnt oder unter euch bei euren Nachkommen lebt und will dem Herrn ein Feueropfer zum lieblichen Geruch darbringen, so soll er halten wie ihr. Für die ganze Gemeinde gelte nur eine Satzung für euch wie auch für die Fremdlinge. Eine ewige Satzung soll das sein für eure Nachkommen, dass vor dem Herrn der Fremdling sei wie ihr. Israel kannte durchaus auch die Gebote, wie man sorgsam mit den Fremdlingen, mit Asylsuchenden in ihrem Land umgehen sollte. Aber was hier Nehemia anspricht, ist eben diese Vermischung und diese Gefahr, ja? Diese religiöse Vermischung auch, die damit einherzog. Und die Bibel sagt auch klar und deutlich, dass eine Satzung auch für die Fremden gelten sollte. Also wenn ein Fremder nach Israel kam, dann sollte er auch den Gott Israels achten. Ja? Und dem Fremden war es nicht erlaubt, in Israel seinen Götzendienst zu machen. Wer nach Israel kam, der konnte Zuflucht gewährt bekommen, musste aber sich an die Gesetze Israels des Landes richten. Wir müssen wissen, Israel ist ja das auserwählte Volk Gottes. Sie haben den Auftrag, der Welt zu zeigen, wer der lebendige Gott Israels ist. Alle Völker sollen durch Israel Gott erkennen. Aber wenn das durch eine Vermischung unklar wird, das Zeugnis, dann verliert Israel seine Bedeutung. Deswegen war die Identität von Israel so wichtig. Es sollte zeigen, hier in diesem Volk wird der lebendige Gott angebetet. Das sollte auch allen Heidennationen klar sein. Und übrigens, die Bibel kennt auch Ausnahmen von dieser Regel, auch mit den Moabitern. Kennt ihr die? Die Ruth, eine Moabiterin, die sogar im Stammbaum vom König David ist, die Großmutter vom König David, ist also eine, kommt in der Linie von Jesus Christus auch vor, von der menschlichen Abstammung her. Diese Heidin Ruth, die als Moabiterin ist, wird ja in die Segenslinie aufgenommen. Oder auch die Rahab, eine Kanaaniterin, finden wir auch da drin wieder. Also da sehen wir, wie das so schön heißt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja. Also grundsätzlich war das aber für die Moabiter nicht gestattet, hier einfach so sich niederzulassen in Jerusalem. Bei diesen eben beiden erwähnten Frauen, da sehen wir das ganz deutlich, dass diese, sowohl die Ruth als auch die Rahab, dass sie sich zu dem Gott Israels bekannten. Und die Ruth sagte, dein Gott ist mein Gott, ja, zu ihrer Schwiegermutter. Ja. Also sie stellte sich auf die Seite des lebendigen Gottes und verabscheute ihre Götzen der Moabiter. Ja. Dadurch wurde sie auch berechtigt, bei den Israeliten zu wohnen, sogar Mutter zu werden und Stammesmutter oder beziehungsweise in der Vorfahrenslinie von König David und Jesus. Das Zweite ist, wo Nehemia dran rang, also hier haben wir das gesehen, wegen dem ausländischen Volk, was unter ihnen wohnte, wo sie sich davon trennten, damit wieder in Jerusalem auch nach der Tora gelebt werden konnte. Im Vers 4 heißt es, und es hatte einst der Priester Eliaschib, der aber die Kammern bestellte, über die Kammern bestellt war, am Haus unseres Gottes ein Verwandter des Tobia, diesen eine große Kammer gegeben, in die man früher die Speisopfer gelegt hatte, den Weihrauch, die Geräte und den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl, die Gebühr für die Leviten, Sänger und Torhüter, dazu die Abgabe für die Priester. Aber bei all dem war ich nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artahasdas des Königs von Babel war ich zum König gereist und hatte erst nach längerer Zeit den König gebeten, dass er mich wieder ziehen ließe. Und als ich nach Jerusalem kam, merkte ich, dass es Unrecht war, was Eliaschib vor Tobia getan hatte, als er ihm eine Kammer im Vorhof des Hauses Gottes gab. Und es verdroß mich sehr, und ich warf allen Hausrat des Tobia hinaus vor die Kammer und befahl, dass sie die Kammer reinigten. Und ich brachte wieder hinein, was zum Hause Gottes gehörte, Speisopfer und Weihrauch. Also hier sehen wir diese Missstände, dass weltliche Einflüsse jetzt auch bis in den Tempel hineingingen. Eine Kammer wurde da genommen von einem Verwandter des Tobia. Und Tobia war ja, erinnern wir uns noch an den Namen, der war sehr ziemlich massiv ging er gegen Nehemia vor. Und jetzt ein Verwandter hat sich jetzt da eingeschlichen. Ja. Und so war der Tempel unter heidnischer Kontrolle. Da konnten die melden, was sie wollten. Ja. Deswegen setze ich Nehemia ein, dass das beseitigt wird. Er musste den Raum räumen und außerdem wurde ja auch der Platz gebraucht für dieses nächste Thema, nämlich für die Abgaben. Hier in Vers 10. Und ich erfuhr, dass die Anteile der Leviten nicht eingegangen waren und deshalb die Leviten und Sänger, die den Dienst ausrichten sollten, fortgegangen waren, ein jeder auf sein Land. Da schalt ich die Ratsherren und sprach, warum wird das Haus Gottes vernachlässigt? Und ich halte es zurück, und ich holte sie zurück und stellte sie wieder in ihren Dienst. Da brachte ganz Juda den Zehnten vom Getreide, Wein und Öl in die Vorratskammern. Und ich bestellte über die Vorräte die Priester Schelem, Ja und Zadok, den Schreiber und von den Leviten Pedaja und ihnen zur Hand Hanan, den Sohn Sakurs, des Sohnes Matanjas, denn sie galten als zuverlässig und ihnen wurde befohlen, ihren Brüdern auszuteilen. Merken wir hier, übrigens hier werden Namen genannt, ja, auf die Verlass ist. Das brauchte Nehemiah. Auf wen kann ich mich verlassen? Ne? Und wir haben vorhin auch wegen der Gemeindezugehörigkeit gesprochen haben, da geht es uns eigentlich auch genau darum. Wo können wir uns auf die Einzelnen auch verlassen? So stehen wir zusammen, halten wir zusammen in Freuden und auch in Krisen. Deswegen ist es wichtig zu wissen, wer gehört dazu. Ja, ja, also hier ging es ja um die fehlenden Abgaben für den Tempeldienst. Da setzte sich auch Nehemiah ein, dass wieder die Gaben dorthin flossen. Interessant ist, dann sagt er hier in Vers 14, gedenke mein Gott, um dessen Willen an mich lösche nicht aus, was ich in Treue am Haus meines Vaters und für den Dienst in ihm getan habe. Was hatte denn Nehemiah für das Volk Israel getan? Er kam ja als Statthalter vom Artahasters eingesetzt, ja, nach Jerusalem. Er wurde ausgestattet mit allen möglichen Gaben und Material. Nehemiah selbst hatte keine Not. Der war ein hoher Beamter. Dem ging es gut. Und Nehemiah sagt hier in Kapitel 5, Vers 19, gedenke mein Gott zu meinem Besten an alles, was ich für das Volk getan habe. Und davor sagt er, dass er keinerlei Einkünfte von ihnen genommen hatte, wie sonst die anderen Herren, die vor ihm waren. Also von Nehemiah sehen wir, er verzichtete bewusst auf das, was ihm eigentlich zustand vom Volk, aber aufgrund der Armut des Volkes und aufgrund hat er darauf verzichtet, damit das Volk wieder zu Kräften kommt. Und er hat alles gegeben, er hat praktisch von sich. Da wird auch beschrieben, wie viele er versorgt hat. Eine Riesentafel, die er von seinen Geldern bezahlt hat. Er sah, dass Gott ihm die Möglichkeiten gegeben hat und er hat andere daran teilhaben lassen. Er hat so eigentlich als gutes Vorbild gelebt, was es heißt, anderen zu geben. Und jetzt wollte er dieses Bild, dass auch seine Leute das sahen und auch bereit wurden, von ihrem, was ihnen möglich war, von dem Zehnten in den Tempel zu geben, damit der Tempeldienst auch wieder durchgeführt werden konnte. Da hatte sich neben mir bei der dritten Maßnahme so eingesetzt. Kommen wir zum vierten. Nehemiah setzt sich ein, damit der Sabbat wieder gehalten wird. Vers 15. Zur selben Zeit sah ich in Juda, dass man am Sabbat die Kelter trat und Getreide herbeibrachte und auf Esel lud und durch Wein, Trauben, Feigen und allerlei Last nach Jerusalem brachte, am Sabbattag. Und ich verwarnte sie in den Tagen, als sie die Nahrung verkauften. Es wohnten auch Tyrer dort, die brachten Fische und allerlei Ware und verkauften sie am Sabbat den Leuten in Juda und in Jerusalem. Da schalt ich die Vornehmen von Juda und sprach zu ihnen: Was ist das für eine böse Sache, die ihr da tut und entheiligt den Sabbat? Taten das nicht auch eure Väter und euer Gott brachte alles Unheil über uns und über diese Stadt? Und ihr bringt noch mehr Zorn über Israel, dadurch, dass ihr den Sabbat entheiligt. Und vor dem Anbruch des Sabbats, als es in den Toren Jerusalem dunkel wurde, ließ ich die Tore schließen und befahl, man sollte sie erst nach dem Sabbat auftun. Und ich stellte einige meiner Leute an die Tore, damit man keine Last hereinbringe am Sabbattag. Da blieben die Händler und Verkäufer von allerlei Ware über Nacht draußen vor Jerusalem ein- oder zweimal. Da verwarnte ich sie und sprach zu ihnen: Warum bleibt ihr über Nacht vor der Mauer? Werdet ihr das noch einmal tun, so werde ich Hand an euch legen. Von der Zeit an kamen sie am Sabbat nicht mehr. Und ich befahl den Leviten, dass sie sich reinigten und kämen und die Tore bewachten, um den Sabbattag zu heiligen. Mein Gott, gedenke auch um des Willen an mich und sei mir gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Also Nehemia ergreift Maßnahmen, die sind eigentlich so einfach.
Ja.
Mauern schließen, die Tore schließen, Mauern schließen, die Tore schließen, dann kommen die nicht. Dann den ganzen Sabbat die Tore schließen, dann konnte man nicht die Waren reinbringen. Da gab es wohl immer nur diese Nottürchen, wo man durchgehen konnte, aber das große Tor, wo man die Waren hineinbringen konnte, das war geschlossen. So kamen die Händler am Sabbat nicht mehr rein mit ihren Waren. Und dann waren die dann clever, dann, ja, wir lagern jetzt da draußen, machen wir draußen unseren Markt. Und dann konnten die Juden vielleicht so einzeln rauskommen irgendwie, ja, und dort kaufen. Und als Nehemia das gesehen hat, hat er gesagt, nee, das geht auch nicht. Macht euch weg hier von der Mauer her. Ja. Ja, Gott möchte, dass wir ruhen und uns einmal in der Woche auch Zeit nehmen für Gottes Wort und die Gemeinschaft mit Geschwistern. Warum war denn das auch so wichtig für Israel? War nicht genau das das Problem, dass sie sich nicht mehr mit Gottes Wort regelmäßig beschäftigten? Dass dann viele von diesen alten Verhaltensstrukturen wieder zurückgefallen sind? Wenn wir nicht regelmäßig im Wort Gottes gegründet sind, ist das eine ganz große Gefahr, dass wir uns von den weltlichen Dingen abziehen lassen. Das passierte ja. Der Tempeldienst wurde nicht mehr ordentlich ausgeführt, wurden keine Gottesdienste mehr, die Leute hatten nicht mehr, waren nicht mehr, die Sänger waren nicht mehr da, die Prediger waren nicht mehr da. Deswegen war eben auch wichtig, dass der Sabbat eingehalten wurde. Ja. Jeder Niedergang beginnt mit dem Versäumnis des Wortes Gottes. Erst als es wieder gelesen wurde, kam die Veränderung. Auch wenn wir als Christen jetzt heute nicht mehr an das Sabbatgebot, wo wir den Samstag einhalten müssten, so gehalten sind wie die früher. Aber trotzdem ist das für uns ein wichtiges Prinzip, dass wir einen Ruhetag haben, wo wir den Herrn anbeten und wo wir uns mit seinem Wort beschäftigen. Und auch von unserem biologischen Rhythmus wurde herausgefunden, dass eigentlich 7 Tage Woche, 6 Tage Arbeit und 1 Tag Ruhe, dass das gut ist für den menschlichen Körper. Ja? Also Gott hat sich schon was dabei gedacht. Ja? Und so wünsche ich uns, dass wir uns auch immer wieder diese Ruhezeit nehmen, wo wir uns auf Gottes Wort beschäftigen, ja, und bewusst uns Zeit nehmen mit seinem Wort und uns nicht von anderen Dingen hinwegziehen lassen. Ja. Kommen wir nun zum letzten Punkt und dann kommen wir jetzt auch wirklich zum Ende, ja. Und zwar den letzten Punkt, den Nehemia anspricht, ist eben die Vermischung mit den heidnischen Frauen. Vers 23. Zu dieser Zeit sah ich auch Juden, die sich Frauen genommen hatten aus Aschdod, Ammon und Moab. Und die Hälfte ihrer Kinder sprach Aschodisch oder in der Sprache eines der anderen Völker, aber Jüdisch konnten sie nicht sprechen. Und ich schalt sie und fluchte ihnen und schlug einige Männer und packte sie bei den Haaren und schwor sie bei Gott, ihr sollt eure Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für ihre Söhne oder euch selbst nehmen. Hat nicht Salomo, der König von Israel, gerade damit gesündigt? Und es war doch unter vielen Völkern kein König ihm gleich. Und er war seinem Gott lieb. Und Gott setzte ihn zum König über ganz Israel. Dennoch verleiteten ihn die ausländischen Frauen zur Sünde. Und von euch muss man das hören, dass ihr ein so großes Unrecht tut und unserem Gott die Treue brecht, damit, dass ihr euch ausländische Frauen nehmt. Und einer von den Söhnen Jojadats, des Sohnes Eliaschibs, des hohen Priesters, war der Schwiegersohn des Horoniters Sanballat. Aber ich jagte ihn von mir. Gedenke ihrer, mein Gott, dass sie das Priestertum befleckt und den Bund des Priestertums und den Leviten gebrochen haben. Also hier schreibt er eine Mahnung. War nicht einige Jahre zuvor unter Esra das gleiche Spiel schon gewesen? Da wurden sogar die Ehen getrennt voneinander. Da wurde noch härter durchgegriffen. Lest es mal nach in Esra. Aber merken wir hier, und Nehemia nimmt noch den König Salomo und sagt, dieser große König Salomo, der von Gott gesegnet war, der ein Mann Gottes war, selbst wenn dieser König Salomo trotz seiner Weisheit auf Abwege gekommen ist durch die Frauen, dann seid ihr doch viel weniger genauso leicht verleitet, dass ihr auf Abwegen kommt, wenn ihr die falschen Frauen heiratet. Das ist eigentlich die Dramatik, die er hier schreibt. Und Martin hat ja auch vor einer ganzen Weile mal über den Propheten Maleachi gepredigt. Maleachi war eigentlich ein Zeitgenosse von Nehemia, ja. Vielleicht noch so 20 Jahre später nach Nehemia, aber kann gut sein, dass sie sich persönlich kannten. Ja. Der wird Maleachi spricht auch ein paar Jahre später wieder die gleichen Probleme an. Merken wir da, was auch uns heute oft eine große Not ist? Ja. Wie heißt das hier? Auch das Neue Testament warnt uns ja auch genauso. Auch in 2. Korinther 6, Vers 14. Zieht nicht unter fremden Joch mit dem Ungläubigen, denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit Gesetzlosigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wenn wir auch in die evangelikale Entwicklung oder so überhaupt so hier in unser Land hineinblicken können. Oder wenn wir sehen, dass auch früher auch selbst hier in Golzen landskirchliche Gemeinschaft gab. Eine Generation später ist fast nichts mehr vorhanden, oder? Alle weggestorben. Die Nachkommen gehen nicht mit Jesus. Oder es haben ungläubige Partner geheiratet, ja? Was für eine Not! Das ist kein kleines Problem, das ist ein großes Problem, wenn so etwas geschieht. Denkst vielleicht, alleine kann ich ja noch, das ist gut, kann ja trotzdem mein Glauben an Gott leben. Ja, mag sein. Und schön, wenn du auch trotz deines ungläubigen Partners noch mit Gott leben tust. Aber was machen deine Kinder? Wen werden deine Kinder folgen? Wirst du deine Kinder erziehen können, nach dem Geboten Gottes zu leben, wenn dein Partner das nicht da nicht mitmacht? Aber das sehen wir doch auch in der Gemeinde Jesu, wenn wir hier solche Vermischungen zulassen, ne, oder dulden und da nicht genug warnen, dass dann schnell wieder das geistliche Leben vernichtet wird. Nur durch einen Generationswechsel. Der Niedergang beginnt mit dem Versäumnissen des Wortes Gottes. Und so können wir einfach diese Worte auch von Nehemia einfach als Warnung auch sehen. Was sehen wir hier? Diese unguten Einflüsse durch ein fremdes Volk von außen. Ne? Was erleben wir hier mit unserem Islamismus? Ja? Das dient nicht zum Frieden hier in unserem Land. Ja? Ja, falsche Allianzen. Aber was bedeutet das auch für uns? Sind wir auch bereit, den Zehnten oder den Anteil Gott zu geben? Ja? Wie viele Projekte werden nicht realisiert, weil angeblich kein Geld vorhanden ist? Jemand sagte mal, in der Gemeinde Jesu ist eigentlich genug Geld vorhanden. Das ist nur nicht da, wo es sein sollte. Denk mal darüber nach. Was wäre alles möglich, wenn das, was wir für überflüssige Dinge ausgeben, auch für die Sache des Herrn einsetzen würden? Ja? Ja. Also, ihr seht, die Menschen ändern sich nicht. War schon zur Zeit Israels so, dass die Probleme, und sind auch noch heute so. Ja. Finanzielle, ja, Geiz unter dem Volk. Und ja, dann eben dass man sich nicht die Zeit nimmt, unter Gottes Wort zu kommen, ja, den Sabbat zu heiligen, ja. Also, dass man sich bewusst sagt, ich muss regelmäßig unter Gottes Wort kommen, um von ihm zu lernen, ja. Ja. Um Gemeinschaft mit Geschwistern zu haben. Ja, und dann eben, wie gesagt, eine ungute Vermischung mit den Frauen, ja, den falschen Frauen. Aber wir können uns freuen, wenn das anders geschieht. Ja. Lasst uns einfach hier von Nehemia lernen und dass uns eine ernsthafte Warnung ist. Man muss immer wieder erinnert werden. Jawohl, wir brauchen Gottes Wort und wir müssen uns danach ausrichten. Und wisst ihr, was das Schöne wiederum auch ist? Nehemia, der vielleicht den Grund hatte, eigentlich zu sagen, was habe ich ausrichten können? War doch alles vergebens. Weil als er jetzt nach der Zeit wieder nach Jerusalem kommt, waren die Weichen schon wieder so gestellt, dass die nächste Deportation der Juden, die nächste Zerstörung von Jerusalem bevorstehen könnte, wenn sie nicht umkehren. Wenn sie weiter diesen Weg gehen. War doch alles, hätte nicht mal viel gefehlt, dann wären sie wieder in Gottes Götzendienst reingefallen und so weiter. Ja. Aber was sagt Nehemia? Gedenke ihrer, mein Gott. Ja. Und dann Vers 30, gedenke mir's, mein Gott, zum Besten. Also er spricht das hier viermal in diesem Bibeltext an. Vers 14, gedenke mein Gott. Ja. Um dessen Willen an mich und lösche nicht aus, ja, was ich in Treue am Hause meines Gottes und für den Dienst in ihm getan habe. Vers 22, auch mein Gott, gedenke auch. Ja, Vers 29, gedenke ihrer und dann der letzte Satz, gedenke mir ist mein Gott. Also das ist, denke ich, jetzt auch wiederum das Trostvolle, was wir sehen können. Wenn seine Diener, Gottes Diener, den Willen Gottes tun, auch wenn diejenigen, an denen sie dienen, abkommen, falsche Wege gehen, dann denkt trotzdem an Gott, an seine Diener. Und er achtet ihren treuen Dienst, auch wenn die anderen nicht wollen. Das ist der Trost, den Nehemia auch da bekommt. Und so gilt es auch für dich, wenn du treu in der Gemeinde dem Herrn dienst, dann denkt Gott an dich. Dann belohnt er es dir. Egal wie viel du dich an Zeit, an Mühe, an Kraft, an Geld in die Arbeit des Herrn einsetzt, es geht nicht verloren, was du um Gottes Willen tust. Gott lässt sich nicht beschenken. Er gibt dir es zurück und er sieht das. Du bist nicht verantwortlich, wenn die anderen nicht wollen. Das ist denen ihre Probleme. Aber wir haben die Verantwortung, das zu sagen. Nehemia sah, wie sie auch darauf hin, auf die Missstände zu seiner Zeit. Und ja, lasst uns einfach daran festhalten, Gottes Wort ist zuverlässig und wir wollen uns danach ausrichten und danach auch seine Gemeinde bauen. Amen.